in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen Lachen und Bilten sowie zwischen Drürbach und Landquart und weiter in Graubünden Richtung San Bernardino zwischen Zitzers und dem Isabella-Tunnel und im Wallis Richtung Italien auf der grossen St. Bernhard-Route.
SRF 1, Gast am Mittag.
Ja, wie fühlt sich für Sie Geborgenheit an? Und wann fühlen Sie sich geborgen? Vielleicht ist das, wenn Sie in Ihrer Wohnung drinnen sind, Türen zumachen, Ihre Sachen um sich herum haben. Um so Fragen geht es unter anderem jetzt gerade bei unserem Gespräch mit der Architekturpsychologin Martina Gull. Sie ist unsere Gast am Mittag und sie sagt, dass Räume oft viel stärker auf uns wirken, als wir vielleicht meinen. Architekturpsychologie ist noch ein recht junges Forschungsfeld und darum habe ich von der Martina Gull zuerst einmal wissen, was man denn unter dem Beruf Architekturpsychologie soll verstehen.
Architekturpsychologie meint die Beziehung von Mensch und Raum, die Wirkung von den Räumen auf den Mensch, auf das menschliche Empfinden, auf das menschliche Denken, auf das menschliche Verhalten letztendlich. Etwas, was in der Architektur nicht untersucht wird, was aber natürlich eine grosse Relevanz hat in Bezug auf Bauten, auf Siedlungsentwicklung, auf Stadtentwicklung generell.
Es ist aber nicht ein Beruf, der in dem Sinn jetzt überall anzutreffen ist. Ich habe das erste Mal gehört von dem, als ich Sie gehört habe, über einen Podcast übrigens. Jetzt weiss man, Architekt ist ja nicht geschützt. Ich kann mich auch Architektin nennen. Ist denn Architekturpsychologie geschützt, der Beruf?
Nein, Architekturpsychologie ist zurzeit noch nicht ein geschützter Beruf. Es ist tatsächlich ein Beruf, der erst im Entstehen ist. Es ist ein Pioniergebiet. Psychologen sind geschützt. Das ist ein geschützter Titel. Architekten können sich alle nennen. Es geht darum, dass wir versuchen, an unserer Ausbildung jetzt am IAP den Beruf auch zu etablieren, dass man das studieren kann, dass man das werden kann. Und es ist interessant, dass vor allem junge Leute sehr interessiert sind, weil sie merken, es fehlt irgendwie die Brücke zwischen Mensch und dem Raum.
Und am IAP, das heisst am Institut für angewandte Psychologie, jetzt sind Sie Architektin studierte. Wie kommt eine Architektin darauf, dass Sie Psychologie mit Architektur verbinden können?
Ich habe an der ETH Architektur studiert und habe immer gemerkt, dass der Mensch eigentlich sehr statisch erfasst wird, nicht dynamisch, oder? Es ist ein Nutzer, es ist männlich, er ist festgelegt, er ist aus dem Modular vom Corbusier eigentlich abgeleitet und er ist nicht erfasst in seiner sinnlichen, emotionalen Wahrnehmung. Der Mensch geht eigentlich unter. Der Mensch ist ein sinnliches Wesen. Es kann ein Kind sein, es kann ein Erwachsener sein, es kann ein älterer Mensch sein und je nachdem, wer dem, mit welcher menschlichen Komponente wir zu tun haben, entsprechend sind natürlich auch Bedürfnisse anders auf den Raum bezogen. Darum ist es eben auch sehr wichtig im Bauen, dass man wirklich genau heranschaut, für wen baut man, was sind das für Menschen, was hat man für Bedürfnisse, geht es um einen Wohnbau, geht es um einen Bürobau, geht es um Gesundheitsbau, da sind natürlich die Bedürfnisse ganz unterschiedlich.
Architektur und Psychologie macht jetzt für mich sehr Sinn. Warum ist das nicht schon viel länger Bestandteil von der Architektur?
Ja, das ist eine gute Frage. Es hat immer wieder Vertreter gegeben. Es hat schon vor rund 100 Jahren einen Kunsthistoriker gegeben, der sich interessiert hat für die seelischen Wirkungen von der Baukunst und hat das gefordert, dass man das untersucht. Es ist einfach, man muss sagen, es ist sehr komplex, das zu untersuchen. Es ist multifaktoriell. Man kann nicht einfach sagen, wenn ich eine grüne Wand mache, dann sind alle happy. So einfach ist es nicht. Es ist ein sehr komplexes Thema im Sinn von, dass es einerseits wissenschaftsbasiert kann untersucht werden. Die Untersuchungen sind aber lang und ausgiebig. Zum anderen hat es aber auch mit Phänomenologie zu tun. Das heisst, es geht auch um Erfahrungen, die der Mensch sammelt in den Räumen. Und deshalb ist das ein Themengebiet, wo man nicht einfach so schnell fahnenfertige Aussagen machen kann. Und man muss eigentlich erstmal den Zusammenhang verstehen, dass der Mensch eben beeinflusst wird von Räumen und von der gebauten Umwelt und dass man das auch in der Tiefe kann untersuchen.
Können Sie uns einmal mitnehmen, unsere Seele in so einen Raum rein? Sagen wir, wir gehen jetzt in ein Museum, egal in welches, so hat jeder wahrscheinlich so ein bisschen eine Vorstellung. Was macht es aus, dass ich mich in einem Museum wohl oder nicht so wohl fühle?
Ich will gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die Raumerfahrungen im Hier und Jetzt anschauen, sondern auch die Raumerfahrungen, die wir als Kind bereits erleben. Wir sind immer auf der Suche nach Schutz, nach Sicherheit im Raum, nach Kontrolle. Wir suchen den Halt, wir möchten die Vertrautheit aufbauen zum Raum. Und das sieht man schon bei den Kindern, die Höhlen bauen, die Versteck bauen, die Hütten bauen, um eben genau die Nische zu schaffen in dieser grossen Welt, wo wir letztendlich ungeschützt sind. Und das ist ein Bedürfnis, das sich eigentlich durch alle Raumsituationen durchzieht. Und jetzt in einem Museum geht es vielleicht darum, was hat man für Erwartungen an diesen Raum? Will man da unterhalten werden? Will man in Ruhe etwas anschauen? Will man sich irgendwie besinnen können? Und je nachdem muss man halt dann die Räume auch ausstatten, dass die Nischen ausmachen, dass man sich dementsprechend auch wirklich einlassen kann auf die eigene Empfindungswelt.
Da kommt es wahrscheinlich auch darauf an, wie ich mich an dem Tag, wo ich ins Museum gehe oder irgendjemand auch gerade fühle. Wahrscheinlich sind mit dem Raum auch nach meinen verschiedenen seelischen Zuständen, wo ich gerade drin bin.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Der Raum ist natürlich auch abhängig davon, wie wir uns fühlen, wie wir sind. Man redet von der Gestimmtheit der Räume. Man muss sich das so vorstellen. Es ist wie so ein Innenraum von einem Cello. Der ist gestimmt. Das ist so ein Resonanzkörper auch von unseren Stimmungen, von unseren Schwingungen. Und das übertragen wir tatsächlich auch auf den Raum.
Können Sie da ein bisschen konkreter werden? Also was heisst denn das genau? Wie muss ich mir das vorstellen, die Schwingungen an mir, wenn ich das auf den Raum übertrage?
Man kann es vielleicht sich vorstellen anhand von Menschen, die Probleme haben, zum Beispiel in Schwingungen kommen, wie depressive Menschen, wo dann eben der Raum, das kann noch so schön ausgestattet sein, noch so schön hell und farbig und dennoch empfinden sie sich bedrückt und sind nicht wohl und sind nicht happy, weil sie eben in sich drin eine Bedrücktheit erleben. Und da geht es auch darum, dass man versteht, dass bereits der Körperraum, so wie wir eben auch als Menschen in unserem Körperraum uns fühlen, auch das ist bezeichnet, wie wir Räume erleben, erfahren. Und dazu, jetzt in dem Beispiel mit einem Menschen, der ihn bedrückt ist, geht es darum, dass er vielleicht mal körperlich aufsteht, sich breit macht, gross macht und entsprechend eben auch in dieser neuen Position im Raum hinein den Raum anders kann empfinden.
Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, bei der Depression, was kann denn der Raum machen für jemanden, der vielleicht in einer solchen Situation ist?
Also, was entscheidend ist, ist, dass Räume immer aufgrund von der Reizvolumen bewertet werden. Also, wie ist ein Raum gereizt? Sind es angenehme Reize? Sind die Reize so, dass ich sie kann integrieren oder fühle ich mich überreizt? Jetzt im Fall von einem depressiven Menschen ist es sicher so, dass die Reize nicht allzu massiv dürfen sein. Das heisst, es geht um akustische Reize, es geht um sinnliche Reize auf der Ebene von der Augen, Farben, Gerüche, Geräusche und so weiter. Und die sollen natürlich so sein, dass sie einerseits gewisse Anregung auslösen und auf der anderen Seite aber auch beruhigend wirken können.
Und das heisst, wenn ich jetzt jemand bin, der sich vielleicht nicht so gut fühlt aufgrund von einer psychischen Erkrankung, ist das wahrscheinlich aber auch wichtig, dass ich mich daheim dementsprechend einrichten kann, dass es mir besser geht oder dass mein Stresslevel oder mein Reizlevel nicht zu fest überreizt wird.
Ja, sicher. Also ich denke, ganz wichtig ist im Grunde genommen die Normalität. Das Gefühl von, man gehört dazu, man ist normal, man ist nicht irgendwie psychisch krank. Und wenn man jetzt gerade wirklich das Thema ein bisschen ausweitet, dann geht es darum, im Innenraum wie im Aussenraum eigentlich räumlich dazuzugehören. Das heisst, die Räumlichkeit auch als Ressource wahrzunehmen. Das heisst, dass wir auch in der Lage sind, die Räume innen wie aussen so uns zu eigen zu machen, dass wir merken, da bin ich daheim, da komme ich an, da kann ich mich einrichten, da fühle ich mich wohl. Und das braucht auch eine gewisse Aktivität. Das heisst, wir müssen auch irgendwo mit dem Raum in eine Beziehung treten, den Raum irgendwie uns zu eigen machen.
Und das ist ja dann wahrscheinlich wieder sehr individuell. Ein Raum zu eigen machen hängt sehr viel von dem ab, wie oder wo ich mich drin wohlfühle. Oder, oder gibt es da auch Sachen, wo Sie sagen, das ist vielleicht besser, wenn man das oder jenes macht in einem Raum?
Ich denke, wie man sich daheim in den vier Wänden einrichtet, ist tatsächlich sehr individuell. Und wichtig ist einfach, dass der Ort das ermöglicht, dass der Raum das ermöglicht, dass man sich kann einrichten kann, dass man sich genügend kann abschirmen kann, auch von den Nachbarn. Man weiss aus Studien, dass die Leute sich beobachtet fühlen in dichteren Überbauungen. Man weiss auch, dass die Leute, die jetzt Tendenz haben, sich einsam zu fühlen, dass die tendenziell gern mit den Nachbarn einen kurzen Kontakt haben, um eben das Gefühl von Zugehörigkeit zu entwickeln. Es geht aber darum, dass die Leute generell sich im Innenraum wirklich wollen, zumachen, sich verschliessen und vor allem eben gegenüber den Nachbarn. Also man will nicht nur das Radio hören vom Nachbarn, aber nicht unbedingt gegenüber dem Aussenraum. Das heisst, man will eigentlich gerne in die Weite schauen können. Auch der Blick in die Weite, das weiss man auch, das weitet natürlich auch den Innenraum. Man braucht Weite, um sich innerlich auch zu weiten, um den Stress abzubauen.
Macht absolut Sinn, wenn ich jetzt an meine Wohnung denke, oder? Dann sehe ich auch in die Weite und das tut mir jedes Mal auch gut. Und in meiner Wohnung fühle ich mich auch geschützt. Wenn ich dann rausgehe, bin ich eigentlich ganz an einem anderen Ort. Wie wichtig wäre es jetzt zum Beispiel aber, wenn ich jetzt aussen jemandem möchte begegnen, ausser auf nur im Gang stehen und schnell reden und man wartet auf einen Lift oder läuft runter, dass man dort auch Platz schaffen, dass man sich auch begegnen kann. Oft ist ja das gar nicht der Fall.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist tatsächlich so, dass man kann sagen, je weiter wir in die Öffentlichkeit, desto unsicherer fühlen wir uns und wir wollen ja im Raum wirklich Halt und Kontrolle haben. Und das heisst, es geht eigentlich darum, dass man die Übergang vom Innenraum zum Aussenraum sollte wie filtern. Und da geht es auch um Begegnungsräume, wo aber eben die Leute nicht unbedingt sich begegnen müssen, sondern eigentlich ungezwungen und unverbindlich einander können, auf ihren Streifzügen im Innen- und Aussenraum können, Kontakt aufnehmen. Denkbar ist auch, dass man zum Beispiel den Pavillon wieder installiert in den Aussenräumen, oder dass man auch einen Ort hat, der geschützt ist, wo man einfach herkommen kann und sich unverbindlich treffen. Die Übergänge vom Innen- zum Aussenraum haben auch damit zu tun, dass man ein gewisses Gefühl von Sense of Community kann entwickeln kann. Das sind halt früher, gerade in Berlin gibt es das, die Innenhöfe gewesen, wo so semi-öffentlich, also so kollektive Innenräume, wo man weiss, da gehöre ich dazu. Das ist noch ein Teil von meiner Wohnung beziehungsweise eine Erweiterung von meiner Wohnung. Und die sind sehr wichtig. Und leider geht das immer mehr verloren in der Architektur, im Städtebau. Man kommt eigentlich aus der Wohnung raus und ist platsch im öffentlichen Raum. Und da fehlt dem Menschen etwas.
Wäre es denn möglich, dass man würde, bevor man rausgeht, jetzt auf die Strasse meistens, oder man steht gerade im Dorf oder in der Stadt, auch in den Gang Stühle anstellen zum Beispiel, dass man sich auch mit einem Nachbar vielleicht gar nicht muss in seiner eigenen Wohnung unterhalten, sondern kann sagen, komm, wir sitzen vielleicht einmal schnell hier zusammen an und reden.
Ja, absolut. Natürlich, da kommt dann die Feuerpolizei, die sagt, das ist nicht möglich. Aber wir haben eben genau das Problem, dass wir die ungezwungenen Begegnungsräume, die Möglichkeitsräume, die eigentlich erlauben, dass man da einfach zueinander kommen kann, dass die jetzt wenig gedacht werden in der Architektur. Und ich denke, man müsste das schon eigentlich bei den Bebauungen mitentwickeln, dass man eben schaut, wo können die Räume sein. Das können auch Ausbuchtungen sein, beispielsweise auf der Flur aussen, und dass man eben dort kann verweilen kann, dass man dort auch kann, vielleicht schon fest installierte Sitzgelegenheiten begegnen. Und das sind das Problem. Das Problem ist eigentlich, dass man die Wohnungen nach innen sehr klar organisiert. Man hat Schlafzimmer, man hat einen Wohn-Essraum und so weiter. Im Aussenraum hört man plötzlich auf. Dabei braucht es dort genau so Nischen, Räume, die irgendwie in ihrer Art zoniert sind, sodass man merkt, da kann man jetzt sich verweilen, da kann man lesen, da könnte man Leute einladen, da könnte man mal zusammenstehen. Da gibt es auch Raumeroberungsräume für Kinder. Und das ist schade, dass die Aussenräume so stiefmütterlich behandelt werden.
Gerade wenn man auch weiss, man ist schon vor Überalterung, die Leute werden auch immer einsamer. Ich habe gerade letztens in einem Bericht gelesen, dass vor allem auch ältere Männer einsam sind. So könnte man auch dem entgegenwirken, wenn man so im Bauen würde denken.
Unbedingt. Also man sieht ja, in Frankreich haben sie die Bull Plätze, wo ältere Männer oder auch Frauen sich treffen in Istanbul, ist es genau so. Sie haben Stühl, sie haben Bank, sie haben nur schon ein Fenstersims, wo mal ein bisschen verlängert ist, irgendein Mäuerli, wo die Leute drauf sitzen. Und wir haben jetzt in unserer Wohnumgebung, ich habe einfach mal zwei Holzstühle rausgestellt und die sind wirklich rege benutzt und sind beliebt.
Also da könnte man sich auch selber vielleicht helfen oder wenn man Lust hat, selber sagen, weißt du was, ich stelle jetzt einfach mal zwei Stühle aus und schaue mal, was passiert.
Unbedingt. Man sieht auch, es gibt allgemein viel zu wenig Sitzgelegenheiten im städtischen Raum. Das ist auch ein Thema, wo gerade ältere Menschen ein Problem haben, weil sie müssen sich auch ab und zu können ausruhen und ein bisschen Verschnaufpause können machen.
Gibt es so ein Projekt, wo Sie mitgeholfen haben, bauen, wo Sie sagen, das ist eigentlich so, wenn ich mir das vorstelle, wie das könnte funktionieren, dass Architektur und Psychologie super zusammenspielen?
Ich bin in einer Planung drin. Leider ist die noch nicht gebaut. Ich freue mich aber sehr, wenn es dann so weit ist. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass ich mit kann planen in Projekt, um eben genau die architekturpsychologischen Kriterien hineinzubringen.
Also das heisst, man steht auch noch ganz am Anfang natürlich jetzt mit dem Berufsfeld, mit der Architekturpsychologie. Glauben Sie, dass Architekten, Bauherren darauf ansprechen und dass man vielleicht jetzt in Zukunft auch, wenn man ja weiss von der Isolation von Leuten, die daheim sind, oft allein sind, nicht mehr rausgehen, dass man aufgrund von dem Wissen auch wird vermehrt mit Architekturpsychologen zusammenarbeiten?
Ja, ich bin überzeugt von dem. Ich erlebe es bereits, dass mir Investoren anrufen und sagen, wir hätten dich gerne dabei in einer Planung. Es geht darum, dass man eine gewisse Offenheit muss entwickeln und verstehen, dass das nicht einfach ein bisschen Nettigkeit ist, so ein bisschen nebenbei, sondern dass das sehr zentral ist in der Planungsphase, dass man auch partizipativ schafft, dass man die Leute einlädt und befragt und erkundet, was wollen die Menschen eigentlich da, was brauchen sie da, weil die kennen sich meistens viel besser aus an dem Ort, wo man plant. Die sind von dort, die kennen den Stadtteppich, sage ich dem, was bereits vorhanden ist und was sie noch was sie vermissen. Es geht auch darum, dass die Investoren halt den Mehrwert sehen müssen. Und das ist meistens halt einfach eine monetäre Angelegenheit. Und da, sobald man mehr Beispiele hat, kann man das ausweisen. Man kann aber jetzt schon zeigen, dass natürlich, wenn man in der Planung etwas falsch macht, dass, und die zusammen, das Zusammenleben nicht funktioniert und die Leute wieder öfters ausziehen oder einfach keine gute Stimmung entsteht und die Räume nicht lebendig sind, dann haben die Investoren auch ein Problem und müssen dann nachträglich allenfalls noch relativ hohe Kosten investieren, um eben die Orte lebhafter zu machen.
Und bei dem Wort Architekturpsychologie ist es mir ja zuerst so gegangen, aber das ist sehr falsch, wie Sie mir dann auch gesagt haben, dass ich zuerst vielleicht so ein bisschen an Feng Shui gedacht habe oder Farben, die da mitspielen, die mir gut tun. Es ist bei mir eigentlich das Fenster vom Glück aufgegangen. Wie kann ich glücklich wohnen? Aber das ist, glaube ich, eben falsch.
Nein, das ist sicher nicht falsch. Es ist natürlich klar abhängig von der Farbe und von der Form und vom Material und von allem, was letztendlich der Raum auch in seiner Ausstattung mitbringt. Mir ist es wichtig zu sagen, dass wir nicht generell können sagen, Glück und Architektur findet statt, wenn wir das und das und das so bauen. Zu dem Thema noch ganz kurz ein Exkurs. Es gibt ein Buch von Alain de Botton, wo Architektur und Glück untersucht hat. Das Buch heisst auch so. Er ist dann ein Meisterwerk von den Architekten angereist und hat das angeschaut. Und ich bin gleicher Meinung wie er. Ich bezweifle, dass die Star-Architektur wirklich glücklich macht. Ich glaube, es ist vielmehr der Ort. Man muss herausfinden, was ist mein Ort, meine Architektur, mein Raum, wo mich glücklich macht. Und da kann ich einfach sagen, unabhängig von jeder Stil- und Zeitepoche in der Architektur braucht der Mensch einfach Grundbedürfnisse, die erfüllt werden müssen, wie das Gefühl von Ruhe, von Zugehörigkeit, von Schutz, aber auch Interaktion, Begegnung, Zusammengehörigkeit. Und das ist etwas, wo man in der Architektur muss herausfinden, wie findet das, wie soll das räumlich übersetzt werden?
Zum einen muss man das in der Architektur herausfinden, zum anderen denke ich jetzt aber gerade auch an Leute, die vielleicht sich das gar nicht leisten können, auszusuchen, wo sie wohnen wollen. Wie kann ich denn als jemand, der jetzt einfach auch eine Wohnung annehmen muss, weil es entweder der Markt gar nicht zulässt oder auch finanziell, wie kann ich es mir denn auch schön machen in einer Wohnung, die jetzt nicht vielleicht mit Traumvorstellung ist, aber trotzdem jetzt halt gegeben ist? Gibt es da auch Möglichkeiten, wie ich mich aber trotzdem wohlfühlen kann?
Ja, also was jemand schön findet, das ist ja auch ein Thema, wo man jetzt länger darüber reden könnte, aber man ganz simpel gesagt, wir finden Sachen schön, die uns vertraut sind. Und wenn wir Vertrautheit schaffen in unserer Wohnumgebung, dann hat das damit zu tun, dass wir mit der in eine Beziehung treten können. Und das sind ganz simple Sachen, wie zum Beispiel einfach dürfen etwas einpflanzen vor dem Haus, irgendein kleines Beetli haben oder ein paar Blumentöpfe rausstellen oder halt auch irgendeinen Gartenzwerg irgendwo in der Nähe haben. Da sind Menschen unterschiedlich in ihren Bedürfnissen, aber es sind eben ganz simple Sachen. Es geht darum, dass man den Raum kann ein bisschen modifizieren, ihn so ein bisschen umformen in seine persönliche eigene Welt.
Und da spielen Materialien, Sie haben gesagt, auch natürlich eine Rolle. Gibt es Materialien, oder ich bleibe jetzt gleich noch schnell bei diesen Farben und Glück und Feng Shui, die nachweislich auch gut tun, oder wo Sie sagen, doch, eigentlich, wenn man jetzt jemanden gar nicht so kann mit einrichten, die Sachen, die tun einem grundsätzlich einfach gut.
Ja, das kann man sicher schon auch ein bisschen generell sagen. Also ich sage jetzt mal, die ganze Haptik ist wichtig, dass das eine einladende Haptik ist, dass das Materialien sind, die man gerne mag anlangen. Das sieht man bei so Mustermessen, was langen die Leute gerne an. Und das kann man wirklich beobachten. Das ist Holz, das ist Moos, das sind Textilien. Da gehen wir einfach drauf mit der Hand. Das berührt uns und damit treten wir bereits in Kontakt mit dem Raum. Zum anderen geht's, was Farben anbelangt, was man weiss, sind so Erdfarben, die nahe bei der Erde sind, braun, rot, beige Tönen, die beruhigen tendenziell. Grüne Farbtöne sind eher, assoziieren wir halt auch mit Natur, mit Frische, mit Lebendigkeit. Ich habe mit meinen Studenten immer wieder mal eine Übung gemacht, wo ich sie gefragt habe, was sie finden, ihr gemütlich. Gemütlichkeit ist in der Architektur ein total vertönter Begriff, das darf man gar nicht sagen, aber Gemütlichkeit ist ein ganz wichtiger seelischer Zustand. Es ist nämlich stressfrei, es ist die Absenz von Stress. Und ich habe es interessant gefunden, dass sie immer wieder darauf gekommen sind, dass die Oberflächen nicht glatt sollen sein, sondern eine gewisse Rauigkeit, irgendein textiles Muster haben müssen, etwas, das man eben berühren können.
Gemütlichkeit finde ich persönlich ein sehr wichtiges Stichwort. Ich bin jetzt jemand, der daheim immer penibel aufräumt und es wichtig ist, dass alles seinen Ort und seinen Platz hat, finde es aber überhaupt nicht gemütlich. Und ich bin immer gern bei jemandem daheim, der möglichst eine grosse Unordnung hat, wo man einfach hinsitzen kann und das Gefühl hat, das geht auch, da ist man willkommen. Da sind wir jetzt wahrscheinlich wieder bei der Psychologie. Kann ich das auch umändern?
Für Sie persönlich?
Alle, ich glaube, ich bin jetzt nicht die Einzige, die so denkt oder die so wohnt. Ich erlebe das auch unter Freundinnen oft, dass sie sagen, ja, weißt, es muss einfach immer alles aufgeräumt sein, aber eigentlich hätte ich es auch gerne mal unordentlich.
Es ist das Zuhause-Sein, das hat natürlich auch damit zu tun, wie ist man zu Hause in sich und was braucht man, um sich einrichten, auch in sich drin. Man richtet sich ja im Leben ein. Und das ist das, was man dann quasi auf den Raum überträgt. Und gewisse Leute fühlen sich einfach wohler, wenn es aufgeräumt ist, wenn es einfach Ordnung hat, weil man vielleicht auch besser nachdenken kann. Zum anderen, mit dem Gemütlichen hat es damit zu tun, dass es schon auch einladend soll sein, dass man sich niederlassen kann, dass man verweilen kann, dass es eine gewisse einladende Geste gibt vom Raum. Man redet da auch von der Affordanz. Wie lädt der Raum einem ein, um eben mit das Leben, das man sich wünscht, nämlich ein bisschen zu verweilen. Und dafür braucht es schon auch weiche Materialien, also Küsse und Decken und Sofa, wo so etwas ermöglicht, dass kann durchaus helfen.
Damit es auch ein bisschen gemütlich ist. Wenn wir so ein bisschen aufs Alter schauen, Einrichtungen und vielleicht auch richtig Altersheim, das kann ja wahrscheinlich auch ein grosses Thema sein. Wie wichtig ist es, dass es auch gerade in Heim oder in Alterswohnungen mit gemütlich ist, respektive, dass man da schaut, dass die verschiedenen Faktoren, auch der Geschmack und vielleicht eben Einrichtungsgegenstände passend zum Alter vorhanden sind?
Ja, wichtig ist sicher auch, das Personalifizieren können vom Raum, dass man selber seine eigenen Sachen kann aufstellen, dass man Sachen hat, die einem an früher erinnern. Gerade jetzt im Alter ist es wichtig, dass man da wieder Verbindung hat zum Leben, dass man auch den Raum, wie gesagt, auch die Weite erleben kann, dass man einen Raum hat, wo man sich gut orientieren kann, wo man Halt findet. Das sind aber dann auch sehr persönliche Sachen. Also was braucht man da? Die einen wollen gerne Bilder an der Wand, die anderen sagen, das macht mich eher unruhig. Das ist sehr subjektiv.
Es gibt ja auch den Bereich Gesundheitsarchitektur, auch ein Bereich, wo man jetzt ganz lange könnte zusammen darüber reden. Wie wichtig ist es, dass wir uns, wenn wir uns nicht mehr so gut fühlen und zum Beispiel auch Kranken, in einem Raum sind, wo uns eben hilft, auch zu heilen?
Ja, wir reden da von Healing Environment, das sind heilende Umgebungen, das sind Gesundheitsbauten, das sind Spitäler, das sind Praxen, aber auch daheim ist es, kann es ein Thema sein. Was man weiss, ist, wenn der Körper erkrankt, dann hat das auch eine Bedeutung auf die Raumwahrnehmung. Das heisst, man ist empfindlicher gegenüber der Umgebung. Man fühlt zum Beispiel die Räume als kälter. Man hat eine andere Temperaturwahrnehmung. Man braucht den Raum als weitere Hülle, weil der Körper den Schutz nicht mehr leisten kann.
Und was heisst das jetzt für Spitäler oder auch sonstige Gesundheitseinrichtungen, die Menschen heilen? Wie kann man dem positiv entgegenwirken?
Das heisst zum Beispiel, bei Spitälern geht es insbesondere in Warteräume, die sind sehr oft offen gestaltet, man hört alles, man ist exponiert, man hat den Schutz nicht und da gibt es auch Studien, die belegen, dass der Körper wirklich gestresst ist, dass die Menschen gestresst sind, dass es nicht heilungsunterstützend ist und entsprechend sollte man gerade besonders dort das Augenmerk anlegen und schauen, wie kann man dort die Räume so gestalten, dass die Leute geschützt sind, dass sie eben vom Raum her eine Art die schützende Nische bekommen. Das heisst, nicht einfach Stühle in den Gang hineinstellen, wo die Leute sitzen und alle laufen dran vorbei und das ist auch noch akustische, meistens so irgendwie Stöglischuhe oder irgendwelche Kerle, die geschoben werden, sondern dass man wirklich dort architektonisch Nischen schafft, eine Art wie so Höhlen, sage ich jetzt einmal, wo man reinsitzen kann, wo man sich zurückziehen kann, wo man weich gebettet ist und wo man auch von der Beleuchtung her, auch das ist etwas, sehr oft sind Leuchtquellen an der Decke und das weiss man auch aus verschiedenen Studien, dass das einfach Stress relevant ist, woher die Leuchtquelle ist und entsprechend sollte man auch die Beleuchtung wirklich indirekt gestalten und nicht von oben runter.
Das heisst, die guten alten Wartezimmer sind eigentlich gar nicht immer so blöd?
Nein, die sind nicht blöd und es ist übrigens auch interessant, dass es sehr gut ist, wenn man mal eine Tür zumachen kann. Es muss nicht alles offen sein, da wären wir auch noch beim Thema der Büroumwelt.
Was ja heute eine Tatsache ist, dass viele Büros offen sind, offen gestaltet sind und man da mit ganz anderen Sachen, Elementen, Geräuschen gefordert wird, als wenn man natürlich allein, wie früher ist das ja oft der Fall, in einem Büro gesessen ist.
Absolut, weil Stichwort Privatheit, das braucht der Mensch überall, nicht nur im Wohnen, eben auch beim Arbeiten muss man mal können sagen, ich brauche jetzt Abschirmung, ich möchte quasi kontrollieren können, wer da rein trampelt, ich möchte mich sensorisch können abschirmen, ich möchte gewollt allein sein. Das ist ganz wichtig auch beim Arbeiten.
Das heisst aber für jetzt Grossraumbüro, dass man wieder so Nischen, so Schutzräume schafft, wo man sich auch immer wieder drin zurückziehen kann.
Genau, die Nischen sind ein Rückzugsort. Wir haben es ja ganz am Anfang gehabt von den Kindern. Die Rückzugsorte, die Möglichkeiten, einmal sich zurückzuziehen, die sind gerade beim Arbeiten sehr wichtig, weil wir sind so fest online mit allem, auch mit unseren technologischen Medien, wo wir einfach fast niemals mehr wirklich uns mal zurückziehen und uns auf uns besinnen.
Was brauchen Sie persönlich, damit Sie sich wohlfühlen?
Ich habe verschiedene Lieblingsorte, wo ich gerne bin und wo ich mich erholen kann. Das ist selbstverständlich bei uns daheim. Es sind aber auch Orte im Aussenraum, je nachdem, was ich will und brauche. Ich gehe auch an Orte gerne arbeiten, wo es sehr lebendig ist, wo es viel wuselt um mich herum und Stimmen sind, weil mich das innerlich anregt und ich dann in aller Ruhe meine Themen kann angehen. Es gibt einen Ort, wo ich sehr gerne habe und wo ich zu Kind hergegangen. Das ist ein Ort am Wasser mit einer grossen Mauer, wo so die Sonne und die Wärme in sich speichert, dass man dort selbst am Abend noch die Wärme spürt. Und man hat eine Weite, man hat Steine, es hat Kies, es hat ein Holzfloss. Es ist letztendlich ein Ort, wo einfach die natürliche, wo halt einfach die ganze Sinnlichkeit angesprochen ist.
Martina Gull, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und wir hoffen, dass es in Zukunft einen Haufen Architekturpsychologen gibt, die einbezogen werden im Projekt.
Das würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank.
Die Architekturpsychologin Martina Gull, die uns gesagt hat, wie Räume unser Wohlbefinden beeinflussen, unsere Gesundheit, aber auch unser Verhalten und wie wichtig eben dass es ist, dass man ab und zu in die Weite schauen kann. Das ganze Gespräch, wenn Sie nicht alles gehört haben, zum Nachhören jederzeit bei uns unter srf1.ch.
SRF Verkehrsinfo.
Vorsicht in Graubünden auf der A3 Zürich-Chur zwischen Flums und Sagans. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Auf der Nord-Süd-Achse auf der A2 Richtung Gotthard vor dem Selisberg-Tunnel 5 km Stau und 20 Minuten Zeitverlust. Dann weiter vor dem Gotthard-Tunnel Richtung Süden 6 km Stau und eine Stunde Wartezeit ab Amsteg. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Dann weiter Stau im Tessin auf der A2 Richtung Italien, ab Chiasso mit 15 Minuten Wartezeit vor dem Grenzübergang, in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern ab Buchrain, auf der A4 Richtung Brunnen ab Schwyz und weiter auf der Axenstrasse bis Altdorf, dann in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und Kirchberg, in Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Trübbach und Landquart und weiter auf der A13 Richtung San Bernardino zwischen Zitzers und dem Isla Bella Tunnel und im Wallis Richtung Italien auf der großen St. Bernhard Route. Gerade halber zwei ist es und unser Spiel 3 von 5 spielen wir gerade in ein paar wenigen Minuten am 20:40.
heart sing. Like the flowers, trees, and birds, and pretty things. Hate to put your two feet on the ground. You like to step aside, then you release yourself and fly. Dream on, dreamer, life gets in your way. If the life you live is a spinning top of pain, then you can. Dream on, if you live to learn, you'll be lucky one day. Now, the basic pages of your mind are so complete, like seeing colors black and white. Do you realize that you look so spaced out? You make your peace with the need to be free without a doubt. Yeah, I frown cause something don't look right.
Zum Spielen 5 Fragen, geben wir 3 richtige Antworten, sollten wir haben. Und dann gibt es ein Lospaket von Swisslos, gewinnen im Wert von 100 Franken. Das Einzige, was man muss machen, ist jetzt anrufen auf 0848 440 222. 0848 440 222.
Wenn dir eine Sekunde dein alte Leben nimmt und was noch geholfen hat, jetzt plötzlich nicht mehr stimmt, wird dein Glück zu Kummer und werden Tränen draus. Dann gib einem jemand die Hand und hilft einem wieder auf. Denn Leute so wie alte Leben ist nur eine Sekunde her. Zwischen allen Trümmern liegt dein gebrochene Herz. Ich werde nach ihm suchen, bis ich es dir geben kann. Denn Leute so wie mir, das Kind schon klar, mir schon.
man deine Hand und bist da für mich. Leute so wie
Gerade 20 vor 2 ist es.
SRF 1. 3 von 5.
Präsentiert vom Win for Life Los von Swiss Los. Erhältlich am Kiosk.
5 Fragen gibt es von uns, 3 richtige Antworten bekommen wir hoffentlich heute von der Beatrice Kuhmann aus Büron. Grüezi Frau Kuhmann.
Grüezi Frau.
Sie machen heute, gell, ein bisschen einen faulen Tag, kann man das so sagen?
Ja, genau.
Und was machen ihr gerade, wenn das faul sind, aus der Radio hören?
Ein bisschen draußen hocken, ein bisschen die Gegend anschauen, das Grüne reinschauen, ein bisschen die Sonne geniessen, ein bisschen laufen gehen wir sicher heute noch.
Sehr schön. Einfach einmal so Ziel baumeln schauen. Also.
Genau, ja, genau.
Dann wollen wir schauen, wie das heute läuft. Wir gehen nämlich aufwärts und wenn Sie bereit sind, würden wir starten.
Ja, das stimmt doch.
Aufwärts, weil aufwärts ist und wir wollen wissen, welches Gebäude hat denn mehr Stockwerk? Der Rossturm 2 zu Basel oder der Prime Tower zu Zürich?
Der Rossturm.
Denn welche Statue ist grösser? Die Christusstatue zu Rio de Janeiro oder die Freiheitsstatue zu New York?
Christus, New York.
Was sagen Sie jetzt? New York?
Christus, ja, New York.
Gut, tun wir da so reinpferchen. Was hat mehr Stufen? Der Aufstieg zur Aussichtsplattform im Stephansdom zu Wien, in die sogenannte Türmerstube, oder der Aufstieg auf den Turm von Basler Münster?
Basler Münster.
Was liegt höher über Meer? Das Kloster Montserrat in Spanien oder das Kloster Disentis bei uns in der Schweiz im Kanton Graubünden?
Disentis.
Was ist höher, der Turm von der Kathedrale von Rouen in Frankreich oder der Glockenturm von der Kathedrale von Sevilla in Spanien?
Sevilla in Spanien.
Sie sagen Sevilla in Spanien. Sehr gut. Dann wollen wir doch schauen, was es da gibt. Also, welches Gebäude hat mehr Stockwerk? Der Rossturm 2 in Basel oder Prime Tower? Da haben Sie gesagt, der Rossturm, haben Sie richtig gesagt. Dann, welche Statue ist grösser? Die Christusstatue in Rio de Janeiro oder die Freiheitsstatue in New York? Sie haben ein bisschen hier und her, aber das lassen wir durch. Die Freiheitsstatue, die ist auch grösser. Mit 93 Meter inklusive Sockel und Christusstatue ist 38 Meter inklusive Sockel. Dann, was hat mehr Stufen? Der Aufstieg zur Aussichtsplattform im Stephansdom zu Wien oder aufs Basler Münster? Da haben Sie gesagt, das Basler Münster, das können wir nicht geben. Es ist der Stephansdom mit 343 Stufen, das Münster hat 250. Und dann, was ist höher, der Turm von der Kathedrale von Rouen in Frankreich oder der Glockenturm von der Kathedrale von Sevilla in Spanien? Da haben Sie gesagt, der Glockenturm von der Kathedrale von Sevilla, das ist leider auch falsch. Es ist Rouen mit 151 Meter und in Spanien kommt man dort auf 105. Jetzt müssen wir noch eine richtige Antwort haben und da war die Frage, was liegt höher über Meer, das Kloster Montserrat Spanien oder das Kloster Disentis, und da haben Sie absolut richtig gesagt.
Natürlich.
Disentis mit 1130 Meter und Montserrat 721. Das gibt für Sie ein Lospaket von Swisslos im Wert von 100 Franken.
Hey, danke vielmals, das ist mega schön.
Gratulieren wir und wünschen einen wunderbaren Tag. Geniessen Sie es.
Ja, danke
und
vielmals
fürs Ihnen
auch. Ja. Merci vielmals.
Alle willkommen, merci.
SRF 1, 3 von 5.
Präsentiert vom Win for Life Los von Swiss Los. Erhältlich am Kiosk.
Saddle up and ride your pony. ce tissu à fleurs qui sournoisement les fleurs quand je ne suis pas là. Je suis jaloux des dentelles, des flanelles, de tous ces petits riens qu'elle glisse sur sa peau de soie. Je suis jaloux du parfum qu'elle porte, des odeurs qui l'escortent partout où elle va. Mais par-dessus tout, tout simplement jaloux. Je suis jaloux des trottoirs qui l'emportent vers les vilaines portes qu'elle franchit sans moi. Je suis jaloux des regards qui la touchent, de toutes ses mains qui louchent en la suivant des doigts. Je suis jaloux des paroles qui la frôlent, des histoires pas si drôles dont elle rit parfois. Mais par-dessus tout, simplement jaloux. Je n'ai rien d'anormal, rien de louche. Je ne ferai pas de mal à une mouche, à moins qu'elle ne la touche. Simplement jaloux. Je suis jaloux des chansons qu'elle fredonne, des frissons que lui donne ces sons qui ne sont pas de moi. Je suis jaloux du tango qu'elle danse, de ce rien d'insouciance qui la devance pas à pas. Je suis jaloux des couleurs qu'elle allume dans les matins de brume des pays où elle va. Mais par-dessus tout, tout simplement jaloux. À moins qu'elle ne la touche. Tout simplement jaloux. Tout simplement jaloux.
So langsam in den Aufwurz-Nachmittag rein, nach den zwei denen, mit dem Adi Köpfer. Und dort gibt es heute ein Themendomino. Und das Thema Nummer eins ist folgendes:
Fahren. Wir haben ja Auffahrt. Wir haben das Gefühl gehabt, okay, komm, wir nehmen das Thema Fahren heute am Nachmittag. Wir ziehen das über Stunden hinweg durch und wir suchen verschiedenste Geschichten zum Thema Fahren. Also es kann Velofahren, Zugfahren, Autofahren, Töffli fahren. You name it, das geht's noch.
Töffli fahren, das kann noch in
Sinn. Traktor fahren, Velokurier sein, Pistenbullifahrer, und da geht es auch mit verschiedensten Geschichten.
Und mit welcher Geschichte willst du anfangen? Du hast, glaube ich, eine Bart, oder?
Ja, also, ich für mich persönlich erlebt, aber wir suchen jemanden, der, bei beim Zugfahren oder auch beim Velofahren mal etwas erlebt hat, das er oder sie nie mehr vergisst. Mhm. Das kann etwas wunderschön sein, das kann aber auch irgendwie etwas sein, wo man denkt, yes, es geht, das möchte ich nicht mehr so jetzt mal erleben. Oder kann auch einfach sein, dass man sagt, okay, man ist mal von A nach irgendjemand hergefahren, hat sich treiben oder so.
Und du hast aber im Zug auch etwas erlebt, was man nicht unbedingt zwei, dreimal möchte erleben?
Ja, mal evakuiert worden, weil der Zug nicht weiter ist gegangen und weil der Zug ein Reh überfahren hat und das Reh hat offensichtlich bei der Loki, unter der Loki, das klingt jetzt ein bisschen wüst, entsprechende Schläuche abgerissen, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass der Strom und die Luft und so können. Und dann hat man den Zug müssen lassen. Wir sind dann evakuiert worden nach einer Stunde oder anderthalb. Das ist jetzt nichts Furchtbares gewesen, aber es ist einfach so ein Erlebnis, weil man halt nachher bleibt, wenn man dann mit all diesen Zugspassagieren gemeinsam nachher kommt man ins Gespräch und tut ein bisschen pläudern und lachen und so.
Und so Geschichten suchst du zum Beispiel nach der zwei?
Genau, zum Einsteigen. Und das Spannende am Themendomino ist ja, dass die Person, die nachher anruft, darf bestimmen, in welche Richtung es zum Thema Fahren weitergeht.
Auf srf1.ch kann man sich, man muss anrufen, gell? Da kann man auch
anrufen, aber man kann selbstverständlich schon jetzt ein Mail schreiben, wenn jemand sagt, also zum Thema Fahren habe ich etwas ganz Bestimmtes mal erlebt, was ich unbedingt möchte erzählen. Wir sammeln die Mails und dann schauen wir, was reinkommt und wir schauen, wenn wir dann am Telefon haben, also wäre ganz spannende drei Stunden, wo wir drauf abfahren.
Nach der 2 mit dem Adi Güpfer auf 0848, ist es schon mal, gell? 440 ja. 222 war die Telefonnummer und sonst srf1.ch via Kontakt ins Studio.
Now you're standing in corner, trying not to end in tears, looking back to where we started. Once again you're standing here. I come around here, take my hand, and this is really not the end, my friend. When you're looking for an answer, looking for a sign, wait until the storm is over, you're gonna be just fine. Nothing ever lasts forever, and nothing stays in line. Wait until the storm is over, you're gonna be just fine. To end in tears, looking back to where we started. Once again, you're standing here. I come around here, take my hand, and this is really not the end. We don't have a plot,
but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand.
SRF Verkehrsinfo.
Vorsicht in Graubünden auf der A3 Zürich-Ruhr zwischen Flums und Sagans. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Auf der Nord-Süd-Achse auf der A2 Richtung Gotthard vor dem Selisberg-Tunnel 4 Kilometer Stau und 30 Minuten Zeitverlust ab Beckenried. Dann weiter vor dem Gotthard-Tunnel Richtung Süden 6 Kilometer Stau und eine Stunde Wartezeit ab Amsteg. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Dann weiter Stau im Tessin auf der A2 Richtung Italien ab Chiasso mit 15 Minuten Wartezeit vor dem Grenzübergang, in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunnen ab Schwyz und weiter auf der Axenstraße bis Altdorf, in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und Kirchberg, in Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Trübach und Landquart und auf der A13 Richtung San Bernardino zwischen Zitzers und Reichenau und im Wallis Richtung Italien auf der grossen St. Bernhard Route.
Die Nachrichten von SRF um 2 mit Jan von Tobel. Nach dem Gletscherabbruch droht nun eine Überschwemmung. Wie sich die Einsatzkräfte im Walliser Lötschental darauf vorbereiten. Die Betroffenheit ist groß in der Region. Wir fragen nach, wie die Menschen damit umgehen, dass ein ganzes Dorf zerstört wurde. Dann EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekommt den internationalen Karlspreis und fordert ein unabhängiges Europa. Das Wetter heute ziemlich sonnig bei 21 Grad, morgen gibt's bis zu 30 Grad. Zuerst ins Lötschental im Wallis. Nach dem großen Gletscherabbruch gestern bleibt die Lage weiterhin angespannt, vor allem wegen des Flusses Lonza. Die Lonza hat sich oberhalb des zerstörten Dorfs Platten zu einem See aufgestaut. Falls dieser die Geröll- und Schuttmassen durchbricht, könnte eine Flutwelle entstehen. Dafür hätten die Behörden Vorbereitungen getroffen, sagt SRF-Reporter Pascal Schmitz im Lötschental.
Man versucht, Platz zu schaffen beim Stausee von Verden. Der wurde abturbiniert, abgelassen, damit, wenn es eben zu einer solchen Flutwelle kommen könnte, und das wäre etwa der Worst Case, dass man dem Wasser genug Platz gibt und auch die Dörfer Kippel und Wila so ein bisschen in Sicherheit bringt. Wie die Situation mit dem Wasser oben im Schadensplatz aussieht, da stecken die Experten die Köpfe ständig zusammen. Aber sie haben mir heute Mittag beim Führungsstab gesagt, dort steht man noch ganz am Anfang.
Sagt Pascal Schmitz in der Tagesschau von SRF. Die Bergungsarbeiten und Aufräumarbeiten in Platten und dem Weiler Ried können noch nicht beginnen. Zu gefährlich sei die Lage, zu instabil die Geröll-, Eis- und Schuttmassen im Talboden, schreibt der Kanton Wallis. Die Lage im Lötschental bleibt also angespannt und auch die Betroffenheit ist groß. Wie geht es in dieser Zeit den Menschen vor Ort?